Ich meine, ich bin Kind der 90er, wir sind eine der ersten Generationen, die den Luxus hat, in den 20er Jahren mal ein paar Jahre so richtig zu versemmeln. Ich wünschte, ich könnte das sagen, dass ich den Masterplan hätte und immer einen Durchblick hatte. Es ist absolut nicht so. Ich hatte ganz, ganz viel Glück. Ich hatte ganz, ganz viele Leute, die mich unterstützt haben, die aber cool fanden, was ich mache. Was ich immer hatte, war ein Backup-Plan. Wenn es alles wirklich zunichte geht, hätte ich immer wieder noch einen normalen, regulären Job gehabt. Aber ich wollte das einfach ausprobieren. Kann ich als Tischler von Social Media leben?
Herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast. Hier sprechen wir über die Macher und Macherinnen und was die eigentlich treibt, warum sie das tun, was sie tun, was ihre Leidenschaft ist, und wollen auch die Person dahinter wirklich kennenlernen. Und heute freue ich mich, dass Ben Berger da ist. Ben wäre eigentlich fast Lehrer geworden. Heute ist er Tischlergeselle, kurz davor den Meister zu starten, aber auch Creator in dem ganzen Bereich mit über 300.000 Follower auf Instagram und Co. Seine Firma nennt sich Imperfect, da werden wir auch drüber sprechen, wo dieser Name natürlich herkommt. Verbindet quasi Handwerk und Social Media. Machst wahnsinnig viel, um das ganze Handwerk eigentlich dann auch sichtbar zu machen. Das finde ich fantastisch, Ben. Super schön, dass du da bist. Freue mich richtig, heute mit dir zu sprechen.
Hey, danke für die Einladung.
Dankeschön. Wir starten immer hier im Podcast so, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können, mit so einem kleinen Fragenhagel oder Wortpaaren, muss man eigentlich sagen. Und da kann man nicht falsch oder richtig sein. Es geht echt mehr, um zu dir ein Gefühl zu kriegen. Und ist mal ganz nett, vielleicht so ein bisschen zum Warmwerden einfach.
Okay, bin gespannt.
Bist gespannt, sehr schön. Ich auch, freue mich richtig drauf. Die erste schon fast ein bisschen fies, muss ich sagen. Creator oder Handwerker?
In erster Linie Handwerker.
Business first sozusagen. Ja, wobei Creator ist ja auch Business. TikTok oder Instagram?
Instagram.
Das geht ganz schnell. Viral gehen oder Vertrauen?
Vertrauen, weil Nachhaltigkeit zählt in dem Business auf jeden Fall am meisten.
Mhm. Unterschreibe ich. Glücklicher Kunde oder Follower?
Oh, das ist schwer. Na, dann trotzdem eher glücklicher Kunde.
Und die letzte ist ja was ein bisschen flapsig, schon fast perfekt oder imperfekt?
Definitiv imperfekt.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Die letzte Frage, hast du schon unseren Podcast eigentlich abonniert?
Tatsächlich nicht. Aber versprochen, hole ich direkt nach dieser Aufnahme nach.
Und mich würde es freuen, wenn ihr das auch tut. Also abonniert unseren Podcast, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Fragen habt, was ihr vielleicht auch gelernt habt und wen ihr vielleicht auch mal hier gerne als Gästin sehen würdet. Kennst du den Simon Sinek, den Golden Circle, so ein ganz bekannter TED-Talk? Sagt dir das was?
Tatsächlich klingelt da was aus meinem Literaturwissenschaftsstudium.
Okay, das hast du auch noch gemacht, ja.
War im Lehramt ja mit drin, im Endeffekt. Ist eine Gesprächstaktik oder Interviewtaktik.
Ist eigentlich eher so, warum man Dinge tut. Er hat das so schön beschrieben, er nennt es Why, How und What. Mhm. Also warum macht man das, was man tut? Und wie man es macht und am Ende, was man macht. Also was du machst, ist es wirklich diese Tischlerei oder auch Creator. Ja. Aber es gibt vielleicht noch was, und da würde ich gerne gleich drauf kommen, was den Ben wirklich treibt, sein Warum, also dein Warum. Und vielleicht so, um Kontext herzustellen, wir bei Lexware, wir haben unser Why, wir wollen Unternehmertum einfach machen. Das steht bei uns so über allem. Und das How ist, dass wir sagen, wir wollen natürlich tolle Produkte machen. Das kann jetzt nur die Kunden sagen, ob das dann toll ist, aber es ist unser Anspruch. Und die andere Seite der Medaille sozusagen ist Tell Your Story, unsere DNA. Wir wollen Gründer, Gründerinnen, Selbstständigen eine Bühne geben, die sie vielleicht sonst nicht haben, damit Selbstständigkeit in all ihren Facetten wieder gefeiert wird, dass man da Lust drauf kriegt, das zu machen, dass wieder mehr in Deutschland gründen. Das ist so ein bisschen unser Antrieb. Und das finde ich immer ganz schön zu sagen, was ist denn so das Warum dahinter? Und da geht es auch ein bisschen im Podcast darum, mal zu sagen, ich habe gerade vorgestellt, was du alles machst, extrem vielfältig. Du hast ganze Firmen schon zusammengefasst in eine, in Imperfekt. Und es hat ja irgendwie einen Grund, irgendwas, was dich als Mensch antreibt, dass das alles so entstanden ist, wie es jetzt eigentlich da ist. Und kannst du mal drüber nachdenken, was dein Warum ist? Warum du das tust, was du tust?
Ich glaube, ich hatte nie so ein richtiges Warum. Also ja, klar, ich habe irgendwo das Ziel zu sagen, hey, ich möchte beruflich erfolgreich sein, ich möchte finanziell unabhängig sein, weil ich auch später gerade, ne, Leuten wie mein Vater so, ich möchte, dass er sich in seiner Rente keine Sorgen mehr machen muss. So, dass einfach, der hat mich durch die Welt geführt, bis ich ein selbstständiger Erwachsener wurde, und ich möchte das irgendwann auch mal zurückgeben. Aber warum ich da heute bin, wo ich heute bin, das lag eher daran, weil ich erkannt habe, was ich nicht will und wo ich nicht hin will. Also ich war ja Student, ich war auch lange Zeit angestellt, ich war zwischenzeitlich mit was anderem selbstständig und ich habe ganz, ganz viele Sachen erstmal gemacht, wo ich gemerkt habe, so, das will ich nicht. Also war für mich die Frage, okay, jetzt kümmere ich mich mal darum, was mir wirklich Spaß macht, was mich erfüllt und versuche damit Erfolg zu haben. Und das ist es, warum ich auch die Wege gegangen bin, die Risiken eingegangen bin, die ich jetzt gemacht habe, weil es für mich einfach richtig angefühlt hat. Mhm. Ob das dann am Ende irgendwann zu dem Punkt führt, wo ich sage, hey, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da, wo ich mal sein will, wenn dieser Punkt überhaupt irgendwann mal kommen kann, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich gerade mache.
Mhm. Das heißt, die ganze Reise von Lehramt oder den hast du das Studium zu Ende geführt, hast du gesagt?
Direkt vom Bachelor, mir fehlt die Bachelorarbeit.
Okay, dir fehlt die Bachelorarbeit, ja. Aber das ist ja halt auch ein Stück, hast du eigentlich schön erklärt gerade, du hast deine eigene Leidenschaft eigentlich den Raum dann gelassen, gemerkt, das ist es vielleicht nicht ganz das, was du möchtest. Finde ich auch schöne Erklärung gerade gemacht hast, zu sagen, es hilft zu sagen, was man nicht machen will, hilft natürlich zu sich selber stärker dann zu finden, was man machen will, auch wenn es auch wieder vielleicht ein Stück der Reise ist. Und als du dann gestartet hast in deiner Selbstständigkeit, kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie das losging? Also, weil du hast ja dann einen anderen Weg eingeschlagen. Du hast dein Vater gerade ein Spiel gemacht, war das Familie? Haben die schon was mit Handwerk zu tun? Nee. Weil das ja gar nicht, also zu Lehrer, zum Handwerk ist jetzt nicht gleich das, wo man sofort die Parallele sehen würde. Ne? Das ist ja wirklich ein Riesensprung dazwischen. Ja.
Nee, das ist, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme, ist so, ja, warum eigentlich damals Studium abzubrechen? Ja. Ich weiß es bis heute nicht 100% und ich weiß bis heute nicht, warum ich Schreiner geworden bin. Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Mhm. Ich weiß aber noch genau den Moment, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt was verändern. Und zwar, ich habe ja Lehramt studiert, insgesamt 3 Jahre lang. Anglistik, Geografie. Und dementsprechend musste ich auch einen Auslandsaufenthalt machen. Und dann bin ich für 3 Monate einfach nach Kalifornien gezogen. Ich habe gesagt, hey, L.A., habe ich Lust drauf, da jetzt mal 3 Monate zu bleiben? Würde ich nicht nochmal machen, so toll ist die Stadt nämlich eigentlich gar nicht. Also nicht für 3 Monate. Mhm. Und an meinem letzten Abend war ich mit Freunden in Venice Beach gesessen. Mhm. Und ich wusste, okay, morgen geht mein Flugzeug nach Deutschland, in 4 Tagen die letzte Klausur, dann die Bachelorarbeit, dann der Master, dann Referendariat und dann, nee. Nein, das war wirklich so ein Klickmoment, wo ich gemerkt habe, nee, es fühlt sich nicht richtig an. Irgendwie, ich habe das gerne gemacht, das Studium, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe super gerne in der Schule gearbeitet. Ganztagsschule, Vertretungsstunden gemacht, war toll. Ja. Aber ich habe gemerkt, so in 4, 5 Jahren, nee, sehe ich mich irgendwie nicht mehr auf diesem Weg. Mhm. Und dann war wirklich von jetzt auf nachher, ja okay, mache ich Schreinerausbildung. Und woher das kam, das weiß ich nicht. Ich habe keine Handwerker in der Familie. Ich habe noch nie eine Schreinerei davor von innen gesehen. Ich habe da nie ein Praktikum gemacht. Ich wusste einfach nur, hey, ja, werde ich halt Schreiner.
Wahnsinn. Also das ist einfach, also so ein Klickmoment, wo du gar nicht richtig festmachen kannst, wann das passiert ist.
Ich habe einfach auf meinen Bauch gehört. Mein Bauch hat einfach gesagt, hey, darauf hast du Bock. Mein Hirn hat gesagt, das ist unlogisch, das ist gar nicht schlau, was du gerade machst. Und ich wusste das auch. Und das war es auch nicht. Aber ich wusste, das ist das, was ich will. Mhm. Weil ich einfach in den Jahren davor gelernt habe, was ich nicht will. Und ich glaube, es ist in den 20ern auch generell eine ganz wichtige Lektion, wenn ich mich darauf versteife, zu suchen, hey, was will ich, wo will ich hin? Es gibt so viele Möglichkeiten. Da den richtigen Weg zu finden, genau diesen einen Beruf oder Lebensweg für dich zu finden, ist ja fast unmöglich.
Ja,
total. Aber vorher ganz viele verschiedene Sachen auszuschließen. Und ich wusste immer, hey, ich will keinen Chef haben, ich will mich nicht an große Regeln halten, sondern ich möchte meinen Tag gestalten können, wie ich das möchte. Ich sehe mich nicht in einem riesen Konzern mit 1000 Mitarbeitern und ich bin da ein kleines anonymes Rädchen. Das sind ganz viele Sachen, wo ich wusste, das will ich nicht. Und durch dieses Ausschlussverfahren habe ich irgendwann gemerkt, so hey, mach halt Schreiner.
Wie hat das Umfeld reagiert? Also hat er ein Papa genannt, hat er gesagt, bist du verrückt, Ben? Du musst das erstmal machen, das ist mal zu Ende, dann kannst du ja, weiß ich was machen, aber.
Also familiär waren da sehr geteilte Meinungen, sagen wir mal so. Also keiner fand es irgendwie schlimm, aber viele in meiner Familie haben sich die Frage gestellt, so hey, du machst ja einen akademischen Beruf, deine Noten der Uni sehen noch gut aus, du hast doch auch Spaß dran, so warum machst du jetzt dann doch nur eine Ausbildung. Und das war bei mir so ein, ja, jetzt erst recht.
Jetzt zeige ich euch, wie es geht und dass das geht.
Die gleichen haben mich ein Jahr später gefragt, könntest du uns einen Spiegel machen? Könntest du uns Türen einmal machen? Ah, ja. So. Mein Vater war tatsächlich komplett, der hat gesagt, ja, okay, also wenn du daran Spaß hast, dann mach das, ich support dich komplett. Und da bin ich auch bis heute extrem dankbar für, weil sonst wäre ich diesen Schritt auch nicht gegangen.
Das hat schon Einfluss, wenn Eltern, die dann, ob sie das dann stützen oder einem nochmal auch indirekt vielleicht ein schlechtes Gewissen machen, denkt, soll ich das wirklich?
Es gibt
den Rückhalt hast du gehabt, ja, total, gell?
Weil ich meine, gut, ich war da auch erst 23, ne? Ja. Man ist kein Kind mehr, man ist noch lange nicht erwachsen. Ja. So bin ich, glaube ich, bis
heute. Man denkt es aber, oder?
Ja, erst denkt man es, gell?
Ja, schon.
Aber mit 24, 25 merkt man so, nö, eigentlich habe ich gar keinen Plan.
Eigentlich weiß man es noch gar nicht, ja.
Aber einfach dann zu wissen, okay, der Rückhalt aus der Familie ist da, gibt einem doch Kraft, so, okay, ich probiere es jetzt mal aus, was Schlimmste, was passieren kann. Ja, ich mache in 2, 3 Jahren halt dann wieder was anderes. Ich meine, ich bin Kind der 90er, wir sind eine der ersten Generationen, die den Luxus hat, in den 20er Jahren mal ein paar Jahre so richtig zu versemmeln.
Ja.
So, ich habe immer gearbeitet, ich habe immer mein Leben finanziert, aber es war gar nicht schlimm, dass ich mal 2-3 Jahre Abwege gegangen bin oder was ganz anderes gemacht habe. Und warum soll ich diesen Luxus nicht nutzen, dass ich wirklich mal verschiedene Dinge ausprobieren kann, bis ich das finde, wo ich sage, da habe ich so Bock drauf, dass ich da auch mal eine Woche, 7 Tage am Stück, 14 Stunden für arbeite, weil ich einfach weiß, wofür ich gerade arbeite. Mhm. Und das habe ich für mich gefunden und das kann ich nur jedem anderen wünschen, dass er irgendwann so den Weg findet, mit dem er genauso happy ist, wie ich morgens, wenn ich in die Werkstatt fahren darf.
Ja, das können nicht so viele Menschen sagen, glaube ich, dass man wirklich sagt, man folgt seiner inneren Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist immer schön, wie du es gerade bildlich gesagt hast, wenn man sagt, ich freue mich heute schon wieder auf den Tag. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die vielleicht in den Tag starten, wo ich schon sagen, oh Gott,
ach, gar keinen Bock jetzt, auf heute. Gar, ne?
Genau. Ja. Das ist ganz, ganz viel wert. Und wie war das, als du dann gestartet hast? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Da hast du einen Betrieb gesucht, einen Schreinermeister, also einen Ausbildungsbetrieb. Wie lief das dann? Also man geht ja nicht irgendwie hin, so, ich will jetzt Schreiner werden, jetzt gucken wir mal, weil ich irgendwie ein Stück Holz gefunden habe. Oder wie geht's dann? Wie hast du es gemacht?
Also klassisch bei Ausbildung ist es ja wirklich so, du suchst dir deinen Betrieb einfach, ja, du machst meistens erstmal ein Praktikum, guckst, passen dir die Leute, passt dir der Beruf. Und dann meldet der Betrieb dich ja an.
Ja.
Bei Schreiner lief das leider relativ lange anders. Mein erstes Lehrjahr wurde nicht bezahlt. Also ich habe kein Geld verdient im kompletten ersten Lehrjahr. Weil wir haben noch ein sogenanntes Berufsgrundschuljahr machen müssen. Heißt, ich war ein Jahr lang offiziell Schüler in der Berufsschule, mit Praxisunterricht in der Berufsschule. 2 Tage die Woche waren Praktikum im Betrieb. Also man hat normal im Betrieb gearbeitet, 2 Tage die Woche aber nur und wurde halt nicht bezahlt dafür.
Boah, krass. Ja.
Und da, normalerweise ist es wirklich so, man meldet sich in der Schule an und sucht sich dann im ersten Halbjahr einfach den Betrieb für dieses Praktikum. Und genauso habe ich es auch gemacht, habe einen Betrieb gefunden, der anfangs auf jeden Fall auch sehr cool war und habe dann da meine Ausbildung auch durchgezogen. Und vor allem, was mir auch wichtig war, ich habe nicht verkürzt. Ich hätte ja verkürzen dürfen mit Abitur, habe aber auch selbst gesagt, im Handwerk kein Brief macht dich zu einem guten Handwerker, sondern nur deine Erfahrung. Und dieses ein Jahr länger ausgebildet werden, noch so ein bisschen Welpenschutz haben, noch nicht so volle Verantwortung tragen, sondern wirklich mich darauf fokussieren zu können, zu lernen, ein guter Schreiner irgendwann mal zu werden. Das war mir ganz wichtig. Und da habe ich ganz regulär tatsächlich 3 Jahre meine Ausbildung durchgezogen, ganz regulär meinen Gesellenbrief gemacht, Gesellenstück gemacht.
Wie hast du es gemacht? Erste Jahr überhaupt gar nichts verdient? Also wirklich nichts? Wie hast du dich finanziert?
Ich habe nebenbei einfach richtig viel gearbeitet.
Du hast dann, okay.
Also als Handwerker. Also
du musstest schon selber gucken, hast jetzt nicht von zu Hause eine Finanzierung gekriegt oder sowas.
Ich habe eine finanzielle Unterstützung von meinem Vater bekommen. So. Mhm. War ja mehr, theoretisch gesehen, wäre er mir noch unterhaltspflichtig gewesen. Das war bei uns gar kein Thema. Es hieß von vornherein, hey, ich habe auch erst mit 28 angefangen zu arbeiten. Mhm. Die Großeltern haben mich finanziert durch mein Psychologiestudium. Ich mache das gleich auch mit dir. Fairness war bei uns in der Familie immer ganz, ganz, ganz wichtig. Das hat natürlich nicht gereicht zum Leben. So.
Ja.
Ich habe über 13 Jahre lang als Fremdenführer auf einer Burg gearbeitet, habe da Instandhaltung gemacht. Und das habe ich dann auch, dieses komplette Studium, die komplette Ausbildung, immer am Wochenende Fremdenführungen, Waldstücke platt gemacht, Holz gemacht. Also alles, was auf so einer Burg halt irgendwie als Arbeit anfällt.
Ja. Na gut, das weiß man jetzt nicht unbedingt, was Berlin an bei einer Burg an
Arbeit. Ja, Instandhaltung vom 1000 Jahre alte Gebäude.
Ja, also, da gibt es ganz viel zu tun.
Richtig. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen das Handwerk. Ne? Das ist auch gut möglich. Ich habe einfach jede Chance genutzt, irgendwie Geld nebenbei zu verdienen am Anfang. Also ich habe auch Modeljobs angenommen für irgendwelche regionalen, wirklich ganz peinliche Sachen teilweise. Hauptsache irgendwie diese Ausbildung zu finanzieren, weil ich einfach richtig, richtig Bock drauf hatte. Das waren auch, bin ich ehrlich, so vom Zeitpensum her die härtesten Jahre bis jetzt.
Mhm.
Schlimmer als Abi, schlimmer als Studium. Aber ich habe richtig Bock drauf gehabt. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert, so durch die Ausbildung
durchzukommen. Ja, offensichtlich. Und bist du schon immer handwerklich begabt gewesen? Oder?
Auch nicht.
Oder? Das ist verrückt.
Nur auf dieser Burg. Hab damit 13 angefangen und da ganz viel Mauern hochgezogen, ich hab viel Holz gemacht, Möbel aufgearbeitet. Hat mir aber Spaß gemacht. Einfach ganz trockene, ehrliche Arbeit.
Ja.
Und ich fand Schleppen einfach richtig cool.
Ehrlich, Schleppen. Aber das ist ja schon stark. Also ich glaube, das finde ich ganz spannend jetzt gerade zu sagen, du hast zwar angefangen mit 13 schon, aber das war nie das Ziel. Gehst in eine andere Richtung rein, hast es aber irgendwie ja schon gekonnt. Also wusstest du, kannst da schon was leisten.
Also ich habe mir nie schon Gedanken gemacht, dass ich das nicht hinkriegen würde.
Ja, das hat sie nicht.
Ich habe mir ehrlicherweise gar keine Gedanken gemacht. Es war wirklich, nee, ich mache jetzt die Ausbildung,
einfach
ich habe Bock drauf.
Genau. Ja, stark. Und dann hast du deine Ausbildung quasi zu Ende geführt.
Genau.
Was ist dann passiert?
Dann habe ich die Branche erstmal komplett verlassen, tatsächlich. Also ich habe ja, meine erste Selbstständigkeit habe ich angefangen, ich wollte gerade sagen 1922. 2022. Hier mit meinem Kollegen, mit dem ich auch gerade da bin.
Yeah.
Wir haben uns selbstständig gemacht damals. mit einer kleinen Social-Media-Agentur. Also es war so, bevor SMMA so richtig groß wurde und die Agenturen komplett aus dem Boden geschossen sind, wir haben nebenbei einfach die Social-Media-Auftritte von regionalen Geschäften übernommen. Bei mir hat das Videos machen gefehlt. Ich habe schon YouTube-Videos gemacht, da hieß TikTok noch Musical.ly. Da habe ich schon YouTube-Videos produziert. Aus Spaß, ne? Früher dann als Skater, klar, für die Sponsoren. Und wir haben gesagt, ey, wir müssen irgendwie nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen in der Ausbildung. Er wollte damals auch raus aus der Ausbildung. Und dann hat er gesagt, hey, dann machen wir das jetzt gemeinsam für regionale Unternehmen. Und haben dann deren Social-Media-Auftritte einfach verwaltet, produziert, größer gemacht. Mein Social-Media hat er dann auch angefangen 2023, dann meine Ausbildung zu dokumentieren. Und das hat einfach funktioniert. Und da bin ich tatsächlich abgeworben worden. Eine andere Firma aus Landau hat mich irgendwann auf Social-Media entdeckt, hat auch die Arbeit von mir und von Levin gesehen. Ja. Das war so ein E-Commerce-Unternehmen, machen so Uhren mit Autofelgen drin.
Aha.
Und der hat einfach gemeint, hey, du kommst aus Landau, ich brauche jemanden, der mich im Social-Media-Game einfach unterstützt. Die waren damals so bei, was waren das, glaube 400.000 Followern. Als E-Commerce-Unternehmen war das riesengroß für 2023.
Auf jeden Fall.
Und da habe ich gesagt, ja, hey, mit meinem Chef geht es anscheinend gerade nicht weiter. Die Geschichte ist ja dann am Ende auch vor Gericht gelandet. Ich wollte dann auch erstmal nicht als Schreiner arbeiten. Da habe ich gesagt, hey, da kriege ich einen super gut bezahlten Job. Ich habe die Möglichkeiten, in den Bereich E-Commerce einzusteigen. Vor allem den ganzen Bereich im Marketing, den ich nicht kenne. Organic Marketing kenne ich ja sehr gut als Creator, aber Performance Marketing, wie funktioniert Google SEO zum Beispiel, Sachen, die ich nicht kannte, die konnte ich da einfach lernen und habe dann bei denen 2 Jahre lang als Head of Social Media Marketing einfach das komplette organische Marketing übernommen, die Streams gemacht und dann sind wir auch innerhalb von 1,5 Jahren von 400.000 auf 2,4 Millionen Follower gewachsen.
Oh, wow.
Also ein massives Wachstum über alle Plattformen hinweg. Aber das Handwerk hat mir gefehlt. Das habe ich nämlich nur noch privat gemacht zu der Zeit. Ich habe weiter Content gemacht, super viel Schreiner-Content in einer befreundeten Schreinerei. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, ich sitze hier im Büro, ich sitze hier am MacBook, so, ja, okay, ich verdiene gutes Geld. Aber eigentlich, mir fehlt das richtige Handwerk machen wieder.
Also das war nach der Ausbildung?
Bin ich erst in E-Commerce rein.
E-Commerce, ja. Social Media wirklich und dann ging aber das Eigen, oder ein Jahr später hast du gesagt, da hast du auch gemacht, ich muss auch was selber machen in Social Media.
Ja, mein Social Media lief die ganze Zeit parallel dazu.
Schon immer, okay.
Genau, ab 23 habe ich angefangen, das lief immer mit und ich habe auch privat die Kanäle immer weiter ausgebaut, aber ich hatte halt keine eigene Werkstatt, ich habe nicht als Schreiner gearbeitet, ich habe keine offiziellen Aufträge gemacht, so ich habe einzelne Möbel für mich, meine Bekannten, habe einfach Content gemacht und habe den Schreiner-Account halt groß, es gab ja vor mir einfach keinen, der Schreiner-Content gemacht hat.
Ja.
Ich habe gesagt, das will ich halt weitermachen und als dann mein Management dazu kam, die haben mich 23, haben die mich aufgenommen. Da habe ich dann immer gemerkt, so hey, ich kann auch von meinen eigenen Social-Media-Kanälen leben. Oder ich könnte davon leben, es war auch wieder so ein bisschen Risiko. Ich habe wieder Bock, als Schreiner zu arbeiten. Und habe ich auch wieder gekündigt im E-Commerce-Unternehmen, habe gesagt, nee, ich baue mir jetzt eine eigene Werkstatt auf. Ich will jetzt eine eigene Schreinerei haben und setze jetzt mal alles auf ein Pferd und hoffe einfach, dass ich es schaffe, irgendwie mit Social-Media 1-2 Jahre zu überbrücken und vielleicht es zu schaffen, nebenbei eine kleine Werkstatt aufzubauen, da ich wegen sie da Schreinerarbeiten machen kann.
Das ist ja super unternehmerisch, was du da eigentlich gemacht hast. War das so bewusst oder war das immer so ein Risikoding? Weil wenn man es jetzt so zuhört, denkt man, wow, dann könnte es auch so ein Masterplan sein. Ich fange an erstmal hier, nehme die Ausbildung, mache gleichzeitig schon das ganze Social-Media-Thema, was ja gar nicht so nahe liegt im ersten Moment. Oder irgendwas, gerade du warst einer der Ersten, die in diesem Handwerksbereich, zumindest bei Bereich Tischlerei sozusagen, Holzarbeiten, wie immer, irgendwie was groß zu machen. Das ist ja, war das ein Plan? Weil du hast auch gerade gesagt, könnte ich eigentlich vielleicht sogar schon zu der Zeit von leben, zumindestens zum Teil,
ich könnte das sagen, dass ich den Masterplan hätte und immer einen Durchblick hatte. Es ist absolut nicht so. Ich hatte ganz, ganz viel Glück. Ich hatte ganz, ganz viele Leute, die mich unterstützt haben, die aber cool fanden, was ich mache, die darin auch Potenzial gesehen haben und mir dann auch irgendwo den Rückhalt gegeben haben, zu sagen, hey, ich gehe dieses Risiko ein. Was ich immer hatte, war ein Backup-Plan. Weil mir war klar, hey, Social Media, so, ich habe jetzt 1-2 Kooperationen auf einmal, kann mit dem mal Geld verdienen.
Ja.
Weil ich gemerkt habe, so, ach krass, man kann ja wirklich Geld in dieser Branche verdienen, sogar als Schreiner. Aber es war immer Risiko. Also ich hatte immer einen Backup-Plan, wenn es alles wirklich zunichte geht, hätte ich immer wieder noch normalen, regulären Job gehabt. Aber ich wollte das einfach ausprobieren. Kann ich als Tischler von Social Media leben? Kann man da was langfristig aufbauen? Und zusammen im Management, die haben mir natürlich auch sehr viel zugeredet, haben wir es dann tatsächlich auch geschafft, dass mittlerweile da Firmen stehen und man einen guten Verdienst hat und gleichzeitig noch Content produziert, nachdem man zumindest nicht dümmer ist, wenn man ihn geguckt hat. Aber ob das alles aufgeht, das hätte ich damals auch nicht gewusst. Da habe ich gesagt, ey, wenn du irgendwo hin willst, wo einfach noch keiner war, dann musst du halt einfach einen Weg gehen, den noch keiner vor dir gegangen ist.
Ja. Ein Pioneering, was du da nicht gemacht hast, ne? In diesen
in der Handwerksbranche auf jeden Fall. Es gab diesen Markt, gab es nicht, als wir angefangen haben. Das war am Anfang so schwer, Kooperationspartner aus dieser Industrie zu kriegen.
Klar, weil die war ja für die alle fremd, die wussten, was macht denn der da?
Ja, die sind ja heute noch nicht alle auf Social Media drauf. Also es kommt immer mehr, aber gerade das Handwerk hängt immer 3-4 Jahre dem Zahn der Zeit zurück. Mhm. Was für uns aber tatsächlich strategisch eine sehr gute Position war.
Na klar.
Weil gerade mit dem Management im Tech-Bereich schon super aufgestellt, die Strukturen standen da. Wir konnten die gesamten Strukturen nehmen, uns im Handwerksmarkt etablieren.
Ja.
Und aktuell gibt es auch neben uns keine Agentur, kein Management, das diese Industrie überhaupt abdecken kann. Gleichzeitig ist die Handwerksindustrie aber eine unglaublich große Industrie.
Die ist riesig, die größte in unserem Kunden Handwerk ist riesig. Ist ja auch nicht das Handwerk, ne? Das sind ja unzählige Gewerke darunter, die ganz unterschiedlichste Ansprüche haben, unterschiedliche Modelle.
Und eben die Zuliefererindustrie, die ja hinten dran steckt, ne? Also riesig, Firmen wie Bosch, wie Festo, das sind ja weltweite Unternehmen. Aber es gab niemanden, der Social Marketing in diesem Bereich gemacht hat und wir haben einfach als Erste damit angefangen.
Ja. Eigentlich unvorstellbar, wenn du es gerade so erzählst, weil wir reden ja nicht von vor 10 Jahren, wir reden von...
Vor 2 Jahren. Ja,
das ist richtig, richtig, richtig stark. Das heißt, du hattest auch gar nicht dann so ein Vorbild oder sowas, wo du gucken konntest, oder gab es etwas Internationales, wo du da gesagt hast, guck, da gibt's schon einen, der macht das. Also bist du wirklich völlig frei?
Ja.
Weil meistens hat man ja so einen Bezug zu irgendwas, sagt, guck mal, so wie der will ich vielleicht auch mal werden, oder die haben mich dahin geführt.
Nee, tatsächlich gab es da keinen Role Model so in dem Sinne. Also ja, in der Content Creation habe ich mir super viel natürlich auch abschauen können von anderen Creatern. Ich war selbst nie so ein großer Konsument, aber relativ viel geguckt und konnte mir natürlich immer wieder Ideen oder fand dann auf einmal Schnittmuster irgendwie cool, mir dann reingefuchst. Aber beruflich da irgendwo hinzukommen, das gab es nicht vor mir, der jemanden, der das in dieser Richtung macht. Es gab so ein, zwei Creator im deutschen Sprachraum, die Handwerks-Content gemacht haben. Das war dann Comedy-Content.
Mhm.
Funktioniert ja auch immer sehr gut, finde ich auch überragend lustig. Aber ich habe dann damals versucht, eher in eine seriösere Schiene zu gehen. Also Comedy-Content, weil funktioniert gut, ist performance-optimiert. Aber gleichzeitig möchte ich mich ja auch nachhaltig in diesem Markt etablieren und ich möchte natürlich Spaß haben an meinem Content, den Leuten was Geiles beibringen, das Handwerk sichtbarer machen. Ja, aber am Ende vom Tag bin ich Unternehmer und ich will auch Geld verdienen mit dieser Geschichte. Und da war mir die Frage, okay, wie findet man jetzt hier so den Mittelweg, einerseits interessant für Kooperationspartner zu sein und damit auch wirklich Umsatz erwirtschaften zu können, andererseits aber auch wirklich ehrlichen, authentischen Mehrwert für die Community zu finden.
Mhm.
Und da gab es einfach noch gar nichts so in der Richtung tatsächlich, die das gemacht haben, zumindest nicht im Handwerk. Deswegen war das einfach über die Jahre ganz, ganz viel Learning by Doing und Learning by Doing. Ja.
Ist mega spannend, weil du sagst, es ist eigentlich die größte, mit Abstand die größte Bereich ist der Handwerksbereich. Also super schön, dass du das machst. Und ich hätte jetzt gedacht, gibt's schon viele jetzt, die auch, und das mache ich positiv nachahmen, die merken, hey, das, was Ben macht, kann ich doch vielleicht auch schaffen in anderen Gewerken. Also keine Dachdecker, Sanitär, Elektro, es ist ja unendlich vielfältig.
165 Berufe gibt's insgesamt.
Ja,
der Koch gehört, by the way, nicht dazu, was ich bis heute nicht ganz verstehe.
Friseur schon, auch wenn man ist der Handwerker, das darfst du nicht zu dem sagen, der sagt, nein, ich bin Künstler oder so, aber ja, das ist, und es sind die meisten gar nicht so bewusst, die sich nicht eben dort in dem Bereich unterwegs sind, auf wie viele Arbeitnehmerinnen dort eigentlich wiederum sind, ne, wie viele Angestellte da sind.
Über 6 Millionen Menschen in Deutschland, ich glaube, es sind 6,5 Millionen grob, arbeiten im Handwerk. Wir haben 2023 776 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Ja. Also wir sind einer der größten Wirtschaftszweige definitiv. Und um da den Bogen zurück zu deiner Frage zu spannen, tatsächlich ist dieses Feld bis heute creator-technisch sehr schwach abgedeckt. Also es gibt wenig sehr reichweitenstarke Creator aus dem Handwerk.
Obwohl sie jetzt ein Role Model mit dir haben. Die könnten doch sagen, guck mal, der zeigt ja nicht nur, dass es geht mit der Reichweite, sondern auch ein neues, natürlich in unserer Sprache ein neues Revenue-Modell, also ein neues Umsatzmodell neben dem, was man vielleicht noch als Core macht, nämlich dann Sanitär, Tischlerei oder whatever.
Richtig, aber du hast halt auch im normalen Geschäftsablauf, ist es auch unglaublich schwierig, das mit einzubauen. Das habe ich ja schon in der Ausbildung gemerkt, ne, dann immer bis 18, 19 Uhr in der Werkstatt zu bleiben, um noch zusätzlich Content zu generieren. Ich weiß auch nicht genau, warum so wenig Creator in dem Bereich nachkommen. Es gibt wenig große, glaube ich so 5, 6 mit einem Following von über 100.000, die da auch wirklich nachhaltig Erfolg mit haben. Tischler tatsächlich bis jetzt noch, bis auf eine, die jetzt knapp an den 100.000 ist, auch sehr coolen Content macht, die Sophia, gibt es aber nicht wirklich was aus dem Tischlerbereich. Es gibt dann noch hier den Fiete, den Zimmermann, Morris, den Dachdecker, die auch alle im gleichen Management sind wie ich. Wir sind so die Spitze, aber es kam relativ wenig nach an Creatern. Einzelne Unternehmen die auf einmal einen sehr starken Auftritt machen auf Social Media, die sind im letzten Jahr aus dem Boden geschossen bis zum geht nicht mehr. Nur nicht als Creator, sondern die sind, haben einfach eine Social Media Präsenz und drehen prinzipiell hauptsächlich Trends nach, Trendvideos nach. Ne? Die können ja auch immer mal wieder performen. Ob das jetzt sinnvoll ist, darüber lässt sich jetzt mal streiten. Ja. Aber da ist tatsächlich ziemlich viel passiert. Nur Creator kommen irgendwie noch nicht so wirklich welche nach.
Und wie ist denn das Verhältnis dann? Das macht mich grad, bin ich ganz spannend jetzt zwischen dem, was jetzt du mit der Tischlerei sozusagen an Umsatz, ich will nicht die Zahlen haben, mehr so ein Verhältnis und zu dem, was über die Social-Geschichten quasi laufen.
Social finanziert die Schreinerei.
Ist wirklich so?
Ja. Die Schreinerei fährt geplant tatsächlich minus, nach wie vor. Also wir sind ja jetzt, es gibt's genau ein Jahr jetzt, wir haben letztes Jahr am 21. Januar gegründet.
Ja.
Ich investiere alles. Ja. Also dadurch, dass ich ja Gott sei Dank kein Gehalt mir selbst zahlen muss, weil ich kann ja vom Social-Bereich leben, kann ich alles in der Schreinerei lassen, kann die Schreinerei wachsen lassen, nur Aufträge annehmen, auf die ich auch noch wirklich Lust habe. Und dieses Wachstum plus mein Gehalt plus das Gehalt meiner Meisterin, ich bin ja nicht alleine, das trägt Social tatsächlich. Also ich könnte privat natürlich einen deutlich höheren Lebensstandard haben, wenn ich sagen würde, hey, das Social behalte ich jetzt für mich.
Ja.
Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte nachhaltig eine Schreinerei aufbauen und ich brauche dir nicht erzählen, was die Ausstattung einer Schreinerei kostet.
Ja, an die ganzen Maschinen, dann sind da nochmal Menschen, die da mitarbeiten.
Richtig.
Das muss alles, die Verantwortung geht ja hoch.
Versicherungen, was ich an Versicherungen bezahle im Jahr, das kannst du keinem Menschen erzählen. Allein an Versicherungen und an Logistikpauschalen, wenn ich beim Großhändler was bestelle und die im LKW was liefern müssen, da kommen ja 2-3 Mal die Woche kommen da ja Lieferungen rein. Also das ist ein riesiger Kostenfaktor. Dementsprechend, nee, also wirklich Social Media querfinanziert ist gerade komplett. Aber sonst könnten wir so auch gar nicht arbeiten tatsächlich.
Aber das ist ja auch, ist natürlich auch eine Monsterfreiheit, die ihr dann wiederum in der Tischlerei dann habt dadurch. Ja. Natürlich soll die auch irgendwann, denke ich mal, in den Plus dann gehen, aber es gibt ja nicht erst einen Freiraum, dass du nicht so abhängig bist wie vielleicht andere in dem Segment, die sich vielleicht dann auch Dinge machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, zum Thema wieder Leidenschaft. Weil ich denke, ich es richtig verstanden habe, macht ihr ja wirklich alles selber noch.
Richtig. Also das heißt, wir machen alles selber. Wir sind eine klassische Möbelschreinerei, wie man sich vorstellt. Ne? Vorhin schon mal gesagt, Meister Eder.
Ja.
Genauso sieht die Werkstatt
tatsächlich aus. Wir haben im Vorgespräch über Meister Eder gesprochen, aber ich ganz überrascht, dass man noch kennt, Meister Eder und der Pumuckl.
Mein großes Vorbild ist dann vielleicht der Meister Eder.
Da ist dann noch
Eder.
Eins. Genau. Ja, hat er Social? Naja, gut, TV, aber
ich weiß nicht. Hat er nur zu Pumuckl gereicht bei mir, aber.
Wer weiß, vielleicht kommt der irgendwann vorbei, der Kobold. Also.
Nee, wir sind eine reine Möbelschreinerei tatsächlich und machen auch ganz viel Einzelmöbel, Massivholzmöbel. Und ja, wir haben den Luxus zu sagen, ich nehme nur Aufträge an, auf die ich auch wirklich Lust habe. Dadurch, dass wir zu zweit in der Firma sind, meine Meisterin den kompletten planerischen Teil für mich übernimmt, ne, den ich aufgrund meiner mangelnden Berufserfahrung als noch Geselle noch gar nicht haben kann, bleibt die eigentliche Produktion halt an mir hängen, in größten Teilen. Und ich bin halt auch nur eine Arbeitskraft. Also wir müssen ja sogar separieren, was für Aufträge wir machen.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich bräuchte hier 60 Quadratmeter Parkett, dann sage ich ja, nee, sorry, Parkett, mach ich nicht.
Meine ich.
Ich hätte gerne einen weißen Einbauschrank mit Push-to-Open, nee, mach ich nicht. Kannst du mir eine Sitzgruppe machen aus recyceltem Holz? Ja, das mache ich.
Das mache ich.
Genau, sowas. Da können wir uns Gott sei Dank raussuchen, weil wir auch diesen wirtschaftlichen Druck nicht haben, da Social Media halt einfach das Ganze schön querfinanzieren kann.
Das heißt auch, dass ihr quasi diese Freiheit, die ihr spielt, das macht euch ja dann so ein bisschen unique, so wird es in unserer Sprache das sein, weil es ist einzigartig eigentlich, oder? Gibt es andere noch in der Form? Weil ich habe das auch mal so gesagt, wenn man fragt wird, in der Software, da hat man ja nie was in der Hand. Immer ist es schwer zu erklären, wenn ihr nicht der andere Mensch außer Software, was man da überhaupt den ganzen Tag so macht. Und beim Schreiner hat man immer vielleicht das blauäugige Bild, so da kommt das trockene Holz, dann wird es fertig gemacht und zum Schluss steht ein Tisch, den kann man anfassen und sagt, guck, das ist das Teil. Das ist ja nicht mehr so in diesen anderen Betrieben wahrscheinlich. Bei euch ist es aber noch so, wie ich mir das jetzt gerade vielleicht etwas malerisch dargestellt habe.
Also wir machen ziemlich genau das, was die meisten Leute sich vorstellen, wie ein Schreiner wäre, was natürlich an der normalen Realität vorbeigeht. Ja. Ich kenne außer uns eigentlich nur einen Betrieb, bei dem das ähnlich funktioniert und der ist auch von 3 Creatern geführt. Es ist auch eine Tischlerei in Hamburg.
Ja.
Da sind die anderen Jungs aus dem Management, die sitzen ja alle da oben. Die machen das eigentlich mit einer ähnlichen Taktik. Also, dass man sehr viel mit Kooperationspartnern arbeitet, um einfach die ersten großen Schwellen, nämlich Anschaffung von Maschinen, Anschaffung von einer Absaugung, allein der ganze Arbeitsschutz. Das verschlingt ja wirklich Tausende an Euros, was da rein muss, dass die BG dann Stempel draufsetzt. Die machen das nach dem ähnlichen Prinzip wie wir tatsächlich.
Und ist dann Social Media auch nicht nur ein Revenue Stream, also nicht nur ein neuer Umsatzkanal, sondern auch, ist es auch eurer Sales, unsere Sprache nochmal, also akquiriert ihr die Kunden oder die Nachfrage auch über Social Media oder
könnten wir? aber macht für uns tatsächlich aktuell keinen Sinn. Also ich bewerbe die Schreinerei kaum aktiv.
Ja.
Wir haben auch eine Instagram-Seite, die hat auch, ich glaube, über 10.000 Follower mittlerweile. Ich habe das letzte Mal vor Monaten da was gepostet. Einfach nur, weil mein Kopf gerade einfach noch bei ganz anderen Sachen ist. Ja. Und unsere Auftragsbücher sind eh bis zum Sommer voll. Also wenn ich jetzt noch versuchen würde, Kundenakquise zu betreiben, müsste ich unfassbar viele Absagen erteilen. Und das ist manchmal noch schlimmer, weil dieser Kunde wird nie wieder zu mir kommen.
Ja, ja.
Wenn ich sage, ey, du, sorry, keine Lust, ey, ja, du, keine Zeit.
So, ja, das will man auch nicht hören, nee.
Richtig, und dann habe ich gesagt, dann bewerbe ich es einfach gerade gar nicht. Und wenn dann Anfragen aber kommen.
Aber wie kommen die Kunden? Das ist ja
tatsächlich, ganz großer Teil aktuell bei uns ist einfach Mund-zu-Mund-Propaganda.
Also, es kommt wirklich über die Schreinerei.
Ja.
Hat null Bezug zu dem, was ihr in Social macht.
Man kennt mich in der Gegend,
ja,
logischerweise, ländlicher Raum. Wenn da ein Creator unterwegs ist, dann weiß man, wer das ist. Und es ist natürlich für mich auch einfacher zu sagen, hey, ich mache jetzt mal Möbel bei mir in der Gegend erstmal.
Ja.
Ich habe auch in Berlin schon Kommoden hingeliefert. Mhm. Es ist aber logistisch einfacher zu sagen, hey, ich habe jetzt hier genug Aufträge, auf die ich auch Bock habe, die cool sind, in meinem Einzugsgebiet. Also kümmere ich mich jetzt erstmal um die, damit ich das so alles unter einen Hut bekomme. Wenn wir es endlich schaffen, dieses Jahr noch zwei Angestellte zuzukriegen, dass wir das Ganze ein bisschen höher skalieren können,
ja,
dann werde ich Social Media definitiv auch aktiv als Sales-Kanal nutzen, weil warum nicht bei so einer Reichweite?
Na klar, ich hätte gedacht, das ist genau so. Ich hätte gedacht, genau da kriegt auch die
Kunden. Da fehlen uns einfach die Kapazitäten, ja, das ist das Problem.
Also, ihr könntet und braucht aber hinten dran noch die
richtig
Skalierung, wie wir auch in der Softwarebranche gerne richtig sagen. Dass mehr
aber das die Hälfte der Aufträge, die wir gerade haben, die kamen dann auch wirklich über Social Media. Das waren da irgendwelche DMs, wo ganz crazy Vorschläge drin haben, wo ich gesagt habe, okay, das klingt so verrückt. Da muss ich jetzt mal nachhören, was da hinten dran steckt. Und da sind auch sehr coole Aufträge, die sich ja schon mit rumgekommen, wo ich dann gesagt habe, hey, wird zwar erst Juni, aber dann
machen wir es richtig zusammen. Geil.
Richtig.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, machst du diese ganzen Videos? Das ist jeder, glaube ich, der so ein bisschen mal mit Creatern zu tun hat, vielleicht mal selber das probiert hat, weiß, dass das ganz schön Arbeit ist. Ne? Dann denkt er so, hier mal kurz die Kamera rein und hier, schaut mal. Nee, man muss ja überlegen, was macht man, wie macht man es, Licht, wie wo ist die positioniert? Stört es nicht auch den Ablauf dann wiederum? Also wenn ihr jetzt so da arbeitet, wie kriegst du das denn zusammen? Oder sagen alle, jetzt kommt wieder der Ben mit seinem Social-Media-Zeugs, aber wollen wir hier mal jetzt hier den Schrank, die Sitzecke, was auch immer ihr gerade macht, fertig machen und der macht jetzt erstmal 5 Videos. Wie muss man sich das vorstellen? Weil es passiert ja schon in der Schreinerei. Du machst ja wirklich so, du lässt ja die Menschen teilhaben, wie sowas entsteht.
Da muss man einfach einen ordentlichen Workflow hinbekommen. Also auch für mich selbst in der Schreinerei, klar, wenn ich mal alleine in der Werkstatt stehe, kann ich machen, was ich will. Selbst dann habe ich aber ziemlich vorgefertigte Timeslots für mich auch einfach, wo ich sage, hey, jetzt bin ich 6 Stunden an diesem Auftrag dran. Manchmal will ich auch einfach nur arbeiten.
Ja,
einfach was machen? Keine Kamera, kein Handy, kein Laptop, einfach nur in der Kreissäge stehen. Finde ich toll, weil ich bin ein Handwerker. In erster Linie bin und bleibe ich immer ein Handwerker. Und dann nehme ich mir hier 2 Stunden und arbeite zum Beispiel nach Skript meine Videos ab. Ganz viele Videos sind aber auch einfach spontan. Und ich filme ja auch die Arbeit mit, die regulären Aufträge. Und da habe ich es mir einfach mittlerweile so angewöhnt, dass ich jeden Arbeitsschritt, bevor ich ihn aktiv mache, einmal in der totalen filme, in der halbtotalen filme, im Close-Up filme, dann kommt die Kamera zur Seite und dann kann ich mich wieder aktiv um meine Arbeit kümmern. Weil als Tischler ist es ganz, ganz wichtig, mit diesen 10.000 Arbeitsschritten, gerade bei einem Möbel, das ja wirklich sehr umfangreich ist vom Bauen, ich muss mit meinem Kopf bei der Sache bleiben. Ich kann mir es nicht erlauben, dann mal kurz noch hier die Kamera und dann so und so. Nee, das muss wirklich Struktur haben, weil sonst kann es sehr schnell teuer werden für mich, wenn Fehler passieren.
Ja, und auch gefährlich. Also eine Kreissäge, sollte man gleich gucken, was man gerade tut und nicht in die Kamera.
Ja. Und da muss man wirklich aber so ein bisschen für sich selbst einen Workflow finden. Ich glaube, das hat aber im Handwerk vielleicht noch ein bisschen extremer, aber jeder, der irgendwie seine Arbeit mitfilmt oder Arbeit mitdokumentiert, wird es kennen. Es stört den eigentlichen Ablauf, also muss ich gucken, wie kann ich beides bedienen, sowohl den Social Part als auch die eigentliche Arbeit, die ich gerade mache, ohne dass es sich großartig untereinander stört. Was witzig ist tatsächlich, was du auch gerade angesprochen hast, ist, wenn ich mit meiner Meisterin auf Montage bin zum Beispiel.
Ja.
Und da haben wir es noch nicht geschafft, so einen guten Flow hinzubekommen, dass dann wirklich mal, wo ich mich umdrehe, sage, Antje, ich habe das nicht gefilmt. Können wir es nochmal ausbauen? Und ja, dann kommt kurz ein aber sie weiß ja auch, das läuft alles zusammen.
Mhm.
Ist für sie natürlich auch eine neue Welt, aber wir arrangieren uns da ganz gut. Und ich hoffe mal, dass wir es schaffen, auch dieses Jahr dann sehr schön Flow reinzubekommen. Aber bis jetzt klappt es tatsächlich ganz gut, diese beiden Welten miteinander zu vereinen.
Hast du manchmal Angst, dass das nicht mehr so klappt? Also das ist jetzt hat es eine gewisse Größe. Ich kann mir vorstellen, wo du gestartet hast, du hast das schön beschrieben, so alles ist offen, die Welt ist frei.
Mhm.
Probieren wir einfach aus, was soll schon passieren. Ich habe ja sogar noch einen Plan B, im Worst Case kann ich das und das machen. Jetzt gibt es ja kommt es ja langsam ein ganz anderes sagen wir ein ganz anderer Level rein. Ne? Du hast, glaube ich, diese 300.000 Follower, du wärst Kooperationspartner, wir haben auch Erwartungen wahrscheinlich oder Werbepartner, wie auch immer. Dann natürlich die Schreinerei selber, die ihr größer machen wollt, ihr willst den Meister machen, dass ihr nochmal eskalieren könnt und so weiter. Ist das jetzt ein ganz anderes Verantwortungsspiel noch, das du gerade hast? Wie nimmst du jetzt sowas wahr?
Also das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht, so ein Stück weit, ist ja, dass immer mehr Menschen auch einfach abhängig werden von mir. Mhm. Also auch meine Meisterin zum Beispiel, ne, die war auch noch nie selbstständig vorher, die ist bei uns in der Firma, die legt ja ihr nicht nur ihr Vertrauen in meine Hände und in meine Arbeit,
denk ich mir,
sondern ihr Leben. Ja. Also auch sie hat noch Kredit von einem Haus zu finanzieren, ein Kind und so. Und das ist manchmal wirklich, wo ich dann sitze und denke, Alter, krass, ich habe die Hälfte der Zeit gar keinen Plan, was ich hier eigentlich mache. Aber andere Leute verlassen sich auf mich. Der Kollege da draußen ist ja auch für ihn eine sichere Einnahmequelle. Da mache ich mir schon ziemlich viel Gedanken drum tatsächlich, dass ich diese Menschen enttäuschen könnte irgendwann, dass es bei mir irgendwann nicht mehr läuft. Also kann ja passieren.
Ja.
Aber da mache ich mir tatsächlich gar keinen Kopf.
Ja, irgendwie. Aber eben ist ein anderer Winkel, wenn plötzlich für andere auch so, also
genau, nur deshalb
eine gewisse Abhängigkeit natürlich dann auch. Also, strahlt es aus auf eine gewisse Leichtigkeit dann oder hast du das einfach, weil du so bist, wie du bist?
Ich glaube, ich mache mir manchmal einfach zu wenig Kopf, wo ich mir vielleicht auch mehr Kopf machen sollte, aber so bin ich halt einfach. Ja. So. Das kann ich nicht ablegen. Und es war immer meine bewährte Taktik zu sagen, so, ich mache einfach genau das, worauf ich gerade Bock habe, was sich richtig anfühlt, da haue ich dann 120% rein und am Ende vom Tag klappt es schon irgendwie. Und auch wenn es mal schwierig wird, dann werden Lösungen gefunden. Bis jetzt hat sich es auch immer bewährt.
Wie viele Leute seid ihr denn in der Schreinerei?
Waren 3, jetzt aktuell nur noch 2.
Ja.
Bald wieder 3.
Okay.
Und also nur ein ganz kleiner Betrieb.
Ja, und was ist drumherum noch so, jetzt für das ganze Social-Thema?
Gut, hinter mir steckt ja einerseits noch das Management plus die Agentur. Also ich mache ja auch im Handwerkscase und in der Agentur noch einige Aufgabenbereiche, die ich mitbetreue. Und da sind jetzt an meinen Kanälen nochmal 2 weitere Leute mit beschäftigt, plus der Kollege, der relativ viel auch in der Produktion einfach mir hilft.
Ist es dir wichtig bei den ganzen Videos, dass du willst auch was erklären oder Mehrwert stiften und so weiter? Ist dann Bezug zu dem, was dich mal ganz am Anfang auch mit dem Lehrer-Dasein beschäftigt? Also hast du so ein Nachwuchsthema? Also ist dir das wichtig, auch selbst ein Vorbild zu sein oder anderen was da mitzugeben? Ist das was, was dich auch treibt?
Ich versuche das tatsächlich zu vermeiden. Also ich möchte kein Vorbild sein in erster Linie. Oder ich möchte nicht als Vorbild rüberkommen. Ich finde es absolut genial, wenn Leute dir schreiben, so ey, hat mich super inspiriert und so, ey, wegen dir mache ich jetzt Tischlerausbildung. Also das ist die schönste Nachricht, die man kriegen kann.
Denke ich ja, eben, das ist doch das Tolle. Also ich meine, du zeigst ja, dass es geht. Du zeigst vielleicht einen unkonventionellen Weg in der Laufbahn, aber zeigst, guck mal, das geht. Und es geht auch anders. Also ihr macht ja eigentlich, ihr findet auf eine gewisse Art und Weise dieses Tischler-Dasein neu. Ja. Oder das Geschäft ist ja voll gedreht, also im Vergleich zu sonst. Also oder zu sonst, wie man sich das klassisch jetzt wieder den Meister Eder vorstellt. Das ist ja schon... Also ich finde das was ganz Tolles. Also ich würde mir wünschen, dass es noch mehr machen. Du hast aber gesagt, 7,5 Millionen, die dort arbeiten, insgesamt für Kleinstunternehmen, 0 bis 50 Mitarbeiter, das reden wir von 12,5 Millionen.
Ja.
Das heißt, die Hälfte, über die Hälfte ist ja genau bei euch im ganzen Handwerkerbereich. Da wäre das ja mega, wenn du, also ich würde mir wünschen, dass sei doch dieses Vorbild. Also hoffentlich machen das noch viel, viel mehr.
Ich bin halt in einer sehr privilegierten Position, für die ich auch unglaublich dankbar bin. Den Weg, den ich gegangen bin und so leicht, in Anführungszeichen, wie ich mir einen Betrieb aufbauen konnte, schon als Geselle, das kann niemand eins zu eins so nachmachen. Und deswegen möchte ich das auch gar nicht so als Vorbild rauszeigen nach dem Motto, hey, ich habe das so geschafft, dann könnt ihr das auch schaffen, weil, sind wir mal ehrlich, nein, diesen Weg genau eins zu eins so, dass hier nochmal jemand geht, ist nahezu unmöglich.
Ja.
Gott, mich würde das freuen, wenn das noch jemand eins zu eins genauso hinkriegt. Ich möchte eher, wenn dann als Vorbild zeigen, hey, ich habe mich mit Anfang 20 nochmal komplett umorientiert, auch wenn alle Leute gesagt haben, ey, das ist vielleicht nicht die schlauste Entscheidung, aber ich habe drauf gemacht, wo ich hinten dran stehe. Und das ist wichtig. Und ich habe ganz lange eben keinen Plan gehabt und habe es trotzdem irgendwo geschafft.
Ja.
Diese Vorbildfunktion, die entfülle ich sehr gerne. Ja. Oder auch zu zeigen, so, ey, ich bin ins Handwerk gegangen und bin super glücklich mit diesem Beruf, mit diesen Vorurteilen aufräumen. Diese Vorbildfunktion, ja, die möchte ich schon gerne erfüllen, aber nicht den Creator-Part tatsächlich.
Nee, ich glaube, das Gesamte eigentlich, also du hast jetzt gerade eigentlich perfekt dein Why gerade beschrieben in meinen Augen. Also das ist ja genau das, was es ausmacht. Du hast vielleicht Strukturen aufgebrochen, Erwartungshaltungen, die um dich rum waren, bist dann deinen Weg gegangen und man merkt ja, dass du das, was du machst, also von mir kommt es voll rüber, dass du das mit Freude machst, mit Leidenschaft. Also, genau. Und das kommt ja rüber, das kann man auch nicht spielen, das ist was. Und das Spannende ist ja, diese zwei Modelle zusammenzubringen, einerseits das Handwerk, andererseits diese neue Welt oder verhältnismäßig neue von Social Media, wo es nicht da geht, ein bisschen Kamera, sondern genau zu sagen, hey, ich zeig wieder, wie was geht und mehr Leute kommen, vielleicht wird es irgendwann eine Sales Engine, denke, in die Richtung wird es ja irgendwann wahrscheinlich laufen.
Spätestens wenn der für den Online-Shop sowieso, ja, auf jeden, ja, Fall. Gar keine Frage.
Wirklich beeindruckend, was du da so erzählen hast. Ich würde wirklich wünschen, dass du schon sehr stark ein Role Model bist. Das wird uns, glaube ich, hier allen helfen. Auch in Deutschland ist gerade der Handwerkerbereich, gerade in dem Zeitalter von KI. Ich glaube, Handwerk ist eins der spannendsten Themen. Da geht es noch lange. Jetzt werden ja erstmal vielleicht die sogenannten White-Color-Worker angegriffen und bis der wirkliche Roboter auch von Musk wirklich rumrennt und das Handwerk ablöst, ich glaube, das geht noch eine ganz, ganz lange Zeit.
Ich glaube da nicht dran, dass das niemals passieren wird.
Und deswegen ist es super. Und dann, Mensch, wie du die dann zeigen, guck mal, das kann man vereinen. Und mit so einer Freude, die du darüber bringst, unserer Leidenschaft, so, ich finde schon, dass du dann Vorbild bist und kannst eigentlich nur feiern. Wir sind schon wieder wahnsinnig schnell, wie die Zeit rast, so. Man hat immer das Gefühl, man streift nur. Aber ich glaube, für mich kam super rüber, was dich treibt. Bist ein Vorbild. Und vielleicht zu Vorbild, wir haben immer so eine kleine Signature-Frage, so ganz zum Schluss. Und zwar, stell dir mal vor, bei dich wird ein Film gedreht werden über den Ben. Was könnte denn der Titel sein, wo du sagst, ah, jetzt geht mir das Herz auf, das ist genau, das bin ich. So müsste der Film heißen.
Also super kitschig aus dem Bauch raus, würde ich sagen, planlos zum Erfolg.
Den kann man doch so stehen lassen, das ist doch wunderbar. Ben, ganz, ganz vielen Dank, dass du die Insights gegeben hast. Ich glaube, da gibt es ganz viele hoffentlich Zuhörerinnen, die sehen, es gibt so viele Wege, bestehende Modelle einfach neu zu denken, anders zu bespielen. Es geht eigentlich darum, 1:1 zu kopieren, aber zu zeigen, es gibt diese neuen Wege. Ich finde das ganz toll.
Die Welt wandelt sich ganz extrem. Es gibt, wie du sagst, bestehende Wege, aber wir müssen aufhören zu denken, dass ich einem Weg folgen muss.
Genau.
Sondern manchmal zwischen den Wegen laufen. Am Ende vom Tag ist das Wichtigste, du musst wirklich Bock drauf haben, auch das, was du machst. Weil auch dann gibst du bei den Tagen 120%, wo du morgens mit so einer Schnauze aufwachst und überhaupt gar keinen Bock hast.
Perfekt gesagt. Ganz vielen Dank, Ben,
für den
Talk hier. Und wenn ihr Lust habt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Lasst gerne einen Kommentar, auch zu dem, was Ben gerade alles dargestellt hat. Wird uns wahrscheinlich beide freuen zu lesen. Und ja, oder wenn ihr mal eine andere Gästin habt, die ihr auch hier gehen sehen würdet, sagt es einfach. Vielen, vielen Dank und weitermachen, kann man nur sagen. Einfach machen.
Mit Lexwell zum Erfolg.